Herzlich willkommen
zu Sixon Boost Your Business, der CRM-Podcast. Mein Name ist Dominik Enzler.
Und mein Name ist Stefan Wendt und wir haben eine Mission, den Mittelstand zu digitalisieren.
Das heißt, digitale Prozesse, mehr Umsatz und bessere Kundenbeziehungen für dein Unternehmen.
Lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu Sixon Boost Your Business, der CRM-Podcast. Heute mit mir, Stefan Wendt, und einem ganz besonderen Gast für die heutige Episode rund um das Thema CRM für die Finanzbranche. Mit dabei ist heute der Lukas Schmidt. Lukas, grüß dich, schön, dass du dabei bist.
Grüß dich, Stefan, vielen Dank für die Einladung.
Ja, und Lukas ist seit 7 Jahren in der Luxemburger Menco-Branche, im Menco-Umfeld tätig, kannst du ja gleich nochmal was dazu sagen, hat seine Karriere bei Axion als Werkstudent begonnen für hausinterne Workflows, Stammdaten, CRM-Systeme und ist inzwischen Managing Director bei der IT for Funds, eine Tochtergesellschaft von der Axion, und beschäftigt sich also auch da mit, wie der Name schon sagt, mit IT-Projekten für die Fondsindustrie. Also von daher freue ich mich riesig, Lukas, dass du dir heute die Zeit nimmst, um gemeinsam über das Thema CRM für die Finanzbranche zu sprechen, weil du bist ja jemand vom Fach, kennst die Branche in- und auswendig, und das wird bestimmt eine sehr, sehr spannende Episode sein mit viel Mehrwerten für Finanzunternehmen. Und ja, für alle diejenigen, die dich noch nicht kennen, stell dich gern noch einmal ganz kurz vor.
Ja, vielen lieben Dank, Stefan. Freue mich auch mega, Teil und Gast hier heute zu sein. Und zunächst, wer mich noch nicht kennt, wie du schon gesagt hast, aktuelle Position Managing Director bei IT for Funds, Schrägstrich im Axion-Konzern, denn ich denke, die Axion wird für viele Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht hier ein Begriff sein, eher als es IT for Funds ist. Und was wir intern machen, ist, wir stellen quasi die IT-Plattform für Axion bereit und Tochterunternehmen, und haben eben nebenbei auch noch viele Vermögensverwalter als IT-Kunden. Und mit IT meine ich die gesamte Bandbreite, also Development und IT-Service. Und was ich da eben mache, gemeinsam mit dem Thomas Spinner, ist mein Kollege im Vorstand der IT for Funds, wir betreuen eben letztlich genau dieses Geschäft, entwickeln neue Lösungen, beraten auch strategisch und kümmern uns vor allem um die Regulatorik, was fairerweise ein großer Teil der letzten paar Monate waren. Jeder, der die DORA kennt, auch viele Vermögensverwalter, werden gerade wahrscheinlich die Nase rümpfen. Also lenken wir heute vielleicht wieder auf ein paar schönere Themen.
Genau, sehr, sehr gut. Vielen Dank, Lukas. Und ich kenne noch eine Side-Story, wo wir euch in Luxemburg besucht haben. Da habe ich ja gelernt, dass in Luxemburg die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos sind und dass der Kaffee deutlich günstiger ist als in Deutschland. Es war auf jeden Fall ein sehr schöner Besuch und ich freue mich, dass wir jetzt heute zusammensitzen und das ganze CRM-Thema nochmal vertiefen.
Sehr schön, ja, hat mich auch sehr gefreut.
Sehr gut, dann starten wir mal mit dem CRM-Highlight der Woche. Wie das immer so ist hier in unserem CRM-Podcast, gehen wir in das CRM-Highlight der Woche. Das kann irgendwas sein aus dem Bereich der kundenorientierten Prozesse, kann was aus dem E-Mail-Marketing sein, was aus dem Bereich SEO, Webseite, kann aber auch ein tolles Erlebnis mit einem Bestandskunden sein oder mit einem Neukunden von euch. Und deswegen, Lukas, einmal die Frage an dich, was war denn so dein CRM-Highlight der Woche?
Mein CRM-Highlight der Woche war in dieser Woche, dass wir aus einem, wie anfangs schon angekündigt, recht leidigen Thema, nämlich einem großen regulatorischen Projekt, eigentlich mal zusammen betrachtet haben mit einigen Kunden, mit denen wir im Gespräch waren, was eigentlich die positiven Dinge daraus sind. Und dass es nicht immer bedeuten muss, dass es nur mehr Aufwand ist, eine neue regulatorische, ein Rundschreiben oder eine Gesetzesänderung zu erfüllen, sondern man das auch einfach cool machen kann. Und daher haben wir da so eine Art Cloud-Portal hingestellt, wo Kunden die Möglichkeit haben, sich einzuwählen, sich die Dokumentation runterzuladen im schönen Design und auch immer benachrichtigt werden, wenn hier Neuigkeiten sind. Also das alles auf Basis von Microsoft SharePoint. Aber letztlich war das mal ein Thema, wo man mit regulatorischen Dingen nicht immer nur so umgeht, dass man denkt, oh Gott, noch ein Papier obendrauf auf den Stapel, sondern sich denkt, ah cool, ist eigentlich eine ganz coole Service-Erweiterung, die IT uns da hingestellt hat und man da eigentlich ein bisschen drüber schmunzeln kann. Okay, was sehr cool, da alles immer reingeschüttet wird. Von daher, ja, das war so Nummer eins.
Die Branche ist ja sehr reguliert, das muss man ja so sagen, wie es ist. Ne? Da ist immer gut, wenn man da gute Gamification reinbringt oder spannende Lösungen. Genau. Und das Ganze heißt DORA, oder wie war der Begriff dafür?
DORA war jetzt ein Beispiel für eine regulatorische Verordnung. Ja, ist der Digital Operational Resilience Act. Das ist in der EU eine große Verordnung, die viele Finanzunternehmen erfüllen müssen hinsichtlich ihrer IT-Struktur. Ist nur eine von vielen, neben Geldwäsche, neben Datenschutz und. Und diese Plattform gilt eigentlich für alles, ne? Weil für alles werden unsere Kunden dann von Prüfern befragt, die wiederum fragen dann uns. Und wir können dann einfach sagen, hier ist unsere shiny neue Plattform, sucht euch doch mal selber durch. Und vielleicht hat man dann direkt schon so ein paar unangenehme Punkte, unangenehme Gespräche gespart, weil einfach alles schön, wie du es eben gesagt hast, wie so eine Art Gamification, in einem schönen Effekt einfach da ist.
Verstehe. Sehr spannend. Ja, da werden wir auf jeden Fall am Ende der Episode auch nochmal drauf kommen, was ihr jetzt bei IT for Funds dann speziell auch macht. Aber ist schon mal ein sehr guter Einstieg auch in das Thema CRM, weil ihr bietet ja dadurch euren Kunden eine moderne und gute Lösung, mit der sie da, was diese Regulatoriken betrifft, dann auch gut klarkommen und das Ganze gut managen können. Und ist also ein guter Einstieg in die Folge. Wir wollen uns ja heute mal anschauen, wie können es Finanzunternehmen schaffen, moderne CRM-Lösungen zu verwenden, um ihre Bestandskunden noch zufriedener, noch glücklicher zu machen, um ihr Geschäft auch zu erweitern natürlich. Und da ist so die erste große Frage, Lukas, an dich. Du kennst ja die Branche jetzt schon viele, viele Jahre. Was sind denn so CRM-Systeme, die dir in dieser Finanzbranche über den Weg gelaufen sind, und welche CRM-Systeme nutzt die Finanzbranche aktuell am häufigsten?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Das ist nämlich auch schon ein Thema, was du ansprichst. Ich sehe eigentlich A bis Z. Also ich sehe Unternehmen, die Systeme einsetzen. Ich mache jetzt mal ein Beispiel, wie zum Beispiel ein Microsoft Dynamics CRM, was sehr, sehr komplex ist, was sehr, sehr performant ist, aber auch sehr, sehr komplex für einen Use Case, der eigentlich gerade gar nicht da ist. Also das sehe ich mal Nummer eins. Dann sehe ich aber auch Unternehmen, die Freeware einsetzen. Und eben diese Freeware, da gibt es ja verschiedenste Software-as-a-Service-Anbieter, ist halt zu wenig gecustomized. Also ich sehe beide Fälle. Mhm. Das häufigste, was ich allerdings sehe hier bei uns im Bereich Menko, im Bereich KVG oder eben auch im Asset Management, ist tatsächlich Microsoft Dynamics. Da höre ich doch viele, die eine Dynamics-Installation entweder on-premise hatten und dann jetzt in die Cloud gegangen sind, weil on-premise nicht mehr unterstützt wird. Aber das ist so das Nummer-eins-Tool, was ich sehe.
Ja, finde ich spannend. Das deckt sich auch mit meiner Beobachtung oder unserer Beobachtung. Ich kenne schon relativ lange auch den VUV, Verband Unabhängiger Vermögensverwalter. Dort wird auch so eine Microsoft Dynamics oder wurde in den letzten Jahren immer auch so eine Microsoft Dynamics Instanz empfohlen für das Thema CRM. Ich finde es aber trotzdem relativ kritisch, weil oft waren das auch noch On-Premise-Lösungen. Inzwischen gibt es auch dafür, glaube ich, eine Cloud-basierte Variante. Aber trotzdem sind es Systeme, die scheinbar, das ist das Feedback, was ich bekommen habe, nicht wirklich auf den Benutzer zugeschnitten sind und in dem täglichen Business, also für die Vertriebler oder für die Marketingmitarbeiter in den Unternehmen, nicht wirklich intuitiv zu bedienen sind und auch nicht darauf einzahlen, bessere Kundenbeziehungen und mehr Umsatz zu machen, sondern eher so gelten als System, was gepflegt werden muss und dann nicht so wirklich zu Zufriedenheit führt. Wie siehst du das und wo siehst du so große Stärken und Schwächen auch bei diesen Microsoft Dynamics Instanzen?
Ja, also vielleicht, um mit dem Positiven zu starten, ich denke schon, dass das auch gerade in der, also es gibt eine Cloud-Variante, genau, dass auch gerade in der Cloud-Variante man viele Dinge tun kann. Also auch viel mehr als in der On-Premise-Variante, auch hinsichtlich E-Mail-Marketing, E-Mail-Management, Kampagnen und so weiter. Das geht schon. Aber genau der Punkt, den du ansprichst, es überfordert halt vor allem in erster Linie, wenn man sich jetzt eine frische Microsoft Dynamics-Instanz mal nimmt, zum Beispiel als Test-Account, die ist, soweit ich weiß, auch kostenlos verfügbar. Dann wird man erstmal überfrachtet mit Modulen, Entitäten, also mit einer man sagt ja Rollout-Solution, die wirklich überfrachtet ist mit Funktionen, da kann eigentlich keiner durchblicken erstmal. Das heißt, wer schon mal in der Microsoft-Dokumentationswelt unterwegs war, der wird wissen, dass die jetzt vielleicht auch nicht so übersichtlich gestaltet ist. Also sich da einen Überblick zu verschaffen ohne Consulting oder ohne Projektphase, das ist echt schwer. Und da sehe ich es halt eben auch schon, genau, da sehe ich quasi jetzt auch die Nachteile, denn was ja häufig der Fall ist, ist, dass vor allem als kleinerer Vermögensverwalter mit jetzt nicht einer großen IT-Abteilung man gar nicht die Zeit hat, sich da wirklich jetzt ewig mit zu beschäftigen, wie meine Solution jetzt am besten läuft und sich da reinzufuchsen, sondern man möchte eigentlich Plug and Play, man hat seine Sales-Prozesse, seine CRM-Prozesse im Kopf und möchte die abbilden können. Kann ich mit einer Dynamics-Lösung sicherlich nicht ohne eine Projektphase, denn sonst wird der erste Mitarbeiter, die erste Mitarbeiterin, die da irgendwas drin machen soll, die wird erstmal 5 andere Links anklicken und auf 5 andere Seiten kommen, als sie eigentlich will. Und das ist also, ja.
Ja, spannend. Du hast so im Gegensatz diese Free-Systeme angesprochen oder wahrscheinlich auch Insellösungen, auf die du da hinaus möchtest, beispielsweise ein reines E-Mail-Marketing-System nur für Newsletter-Versand oder E-Mail-Marketing. Ja. Wie stehst du dazu, also jetzt mehrere verschiedene kleinere Systeme zu nutzen, statt ein einheitliches CRM-System?
Das finde ich erstmal sogar einen besseren Ansatz, denn ich finde es gar nicht problematisch, wie die Welt ist einfach so geworden. Ist vielleicht noch in den Köpfen drin, dass man sich immer ein System für alles wünscht, aber ich finde es gar nicht problematisch, spezialisierte Systeme zu nutzen, solange die Datenhaltung irgendwie geklärt ist. Also solange ich sagen kann, ich habe ein führendes System und baue Schnittstellen oder lade, wenn ich keine Schnittstelle pflegen will, lade ich eben CSVs so in die, ich mache jetzt mal ein Beispiel, in Mailchimp, wenn ich Mailchimp nutzen will, um E-Mail-Marketing zu betreiben, wie ich es gerade brauche. Dann muss ich aber auch allen sagen, hey, bitte verlasst euch nicht auf die Kontaktdaten in Mailchimp, das ist nicht das führende System. Finde ich erstmal gar nicht schlimm als Ansatz. Wenn es dann allerdings so ein bisschen spezieller wird, also wenn man jetzt den CRM- und Sales-Prozess wirklich anfängt, mal durchzustrukturieren und auch dort so eine Prozesslogik zu leben, die vielleicht auch regulatorische Komponenten hat. Also Kunde braucht Dokument ABC, dann unterzeichnet er, dann geht der Kunde in eine andere Abteilung, wird es natürlich schwierig. Ne?
Ja, verstehe. Was sind da so deiner Meinung nach, wenn wir diese Microsoft Dynamics Instanzen anschauen oder überhaupt CRM-Systeme, was hast du da so für Best Practices kennengelernt? Also was sind so Prozesse, wenn wir mal reinschauen, jetzt für eine Vermögensverwaltung oder eine Fondboutique? Du kannst da auch gern, wenn du verschiedene Gemeinsamkeiten oder Unterschiede zwischen den einzelnen kleineren Bereichen oder Branchen siehst, dann auch gern da ein bisschen drauf eingehen. Aber was sind so Prozesse, die da häufig umgesetzt werden, die auch wirklich Mehrwert bringen? Also sei es jetzt E-Mail-Marketing für regelmäßige Newsletter oder sei es jetzt Vertriebssteuerung, dass eben jeder Vertriebler auch seine oder Relationship Manager seine Geschäftsanbahnungen zentral verwaltet, damit eine Analyse stattfindet. Auch wie sich die Assets under Management vielleicht von den größten Kunden entwickeln. Gibt es da Sachen, die, wo du sagst, okay, das sind so die Prozesse, das habe ich beobachtet, die sehr viel Mehrwert bringen?
Ja, also definitiv gibt es da, wie in jedem Unternehmen, ist der Bereich auch erstmal absolut im Vorrang. Also ohne Sales, ohne vor allem auch Marketing können wir uns das alles sparen, was wir hinten dran machen. Deswegen, jedes Unternehmen hat eigentlich, auch wenn man oft sagt, mein Geschäft ist zu spezialisiert, kann man den Sales-Prozess in ein System bringen, ganz klar. Bei Vermögensverwaltern ist, finde ich, der Vorteil Nummer eins ist erstmal auch das Regulatorische. Ich weiß, ich bin da vielleicht ein bisschen verbrannt, weil ich jetzt im hochregulierten Bereich bisher nur unterwegs war. Aber wer schon mal von Themen wie MiFID gehört hat, wer Beratungsprotokollanlage machen muss, der weiß, bevor ich Empfehlungen geben darf oder eben auch wirklich dann den Kunden in meine Vermögensverwaltung aufnehmen darf, sind erstmal unlimitierte Schritte regulatorischer Art zu erledigen. Und wenn ich da ein System habe, wo ich den Kunden einfach so ein bisschen mitnehmen kann und kann dann sagen, ich stelle dir jetzt mal folgende Fragen, Je nach deinen Antworten ist dein Risikoappetit, dann können wir dir folgende Produkte empfehlen, XY, und kann das in einem System vielleicht abbilden. Dann habe ich auch schon mal für jede Beraterin, für jeden Berater super viel Druck rausgenommen, nämlich da wirklich korrekt unterwegs zu sein. Das ist schon mal Nummer eins. Bei den Boutiquen, also Fondsboutiquen beziehungsweise auch Kapitalverwaltungsgesellschaften, sehe ich das Thema genauso. Es ist nicht trivial und erfordert wahnsinniges Know-how, die richtige Struktur zu empfehlen für den richtigen Initiator, der jetzt einen neuen Fonds auflegen möchte. Und da kann es eben auch helfen, wenn man nicht nur die Schlüsselpersonen im Haus haben will, die im Zweifel dann eben wissen, was jetzt das Richtige ist, alles auch mal systemisch zu erfassen und dann eben die Auflage bis hin zum, im Client-Service bei uns wird dann zum Beispiel ein Operating-Memorandum verwendet, um erstmal zusammenzufassen, was sich der Kunde alles wünscht von einem neuen Fonds und wie er das alles machen möchte und vor allem aus dem dann das SLA am Ende zustande kommt, um das dann alles mal schriftlich festzuhalten. Das heißt, bis man da ist, ist es, wenn man jetzt nicht ein ewiges E-Mail hin und her haben möchte mit vielleicht noch 2, 3, 4 Calls und 2 persönlichen Treffen, ist es ein definitiver Vorteil, wenn ich den Prozess zumindest im Grundsatz, nicht jedes Vehikel, aber im Grundsatz in einem System abbilden kann.
Ja, da geht es ja auch so, schon ins Datenmodell rein, ne? Also würdest du schon empfehlen, solche Informationen dann auch zentral in einem cloudbasierten System an einzelnen Datenfeldern zu erfassen, ne?
Genau, also das spielt jetzt im nächsten Schritt mit rein. Ne? Wenn es dann an die Folgeabteilungen geht, ins Fund-Setup, zu Legal, ins Risikomanagement, dann brauchen wir letztlich alle die gleichen Stammdaten. Mhm. Und wenn der Sales-Prozess und auch in der fortlaufenden Produktbetreuung, wie gesagt, ich spreche jetzt gerade von der KVG-Seite, gerade nicht von der Vermögensverwalterseite, wenn auch im späteren Prozess die Daten immer einer schönen Logik folgen, das heißt, wenn sich was ändert, kriegen das auch alle mit, wenn es initiale neue Daten gibt, kriegen das auch alle mit und dann hat man auch schon mal super viel Reiberei gespart.
Ja, sehr spannend. Vielleicht zu den Vermögensverwaltungen einmal, deren Ziel ist es ja auch, ihre AUMs, also Assets Under Management, zu vergrößern, entweder von Endanlegern oder von institutionellen Anlegern. Schon da finde ich es sehr, sehr wichtig, weil wir kommen ja auch aus der Vermögensverwaltungswelt. Wir haben damals mit dem Digital Leaders Fund einen sehr großen Fonds von Grund auf mit aufgebaut und sind da vor allem auch über die Bereiche Suchmaschinenoptimierung, organische Reichweite in der digitalen Welt gegangen, haben alles von Anfang an in ein cloudbasiertes CRM-System eingespielt und dann haben alle im wachsenden Unternehmen sozusagen immer mit den gleichen Stammdaten gearbeitet und man konnte auch sehr gut nachvollziehen, welche Aktivität jetzt hier welche Kontakte beeinflusst hat und letztendlich auch eine Rückführung auf die Assets Under Management war auch möglich. Man konnte es nicht direkt zurückführen, das ist ja regulatorisch auch wieder sehr schwierig, aber zumindest hat man gesehen, dass bestimmte Aktivitäten zu einer Steigerung der AUMs führen. Was sind da so deiner Meinung nach für Vermögensverwaltung die spannendsten Prozesse, um auch letztendlich mehr Geld in die Fonds zu bekommen?
Ich denke, ein großer Punkt, ohne jetzt in dem Sektor fachlich wirklich aktiv zu sein, aber ein großer Punkt, den ich auch einfach aus Kundenbrille da sehen kann, ist eben das Abheben vom man kann es auch sagen, Überangebot. Ne? Also wenn ich jetzt heute als Kunde, der letztlich eine Vermögensverwaltung sucht, auf die Suche gehe, ja, wo informiere ich mich? Ne? Also wo gehe ich erstmal hin? Und da würde ja eine solche Lösung prima ansetzen, dass man eben sagt, ich habe folgende Merkmale, folgende USPs auch in meiner Vermögensverwaltung, die muss ich sichtbar machen erstmal. Ja? Und ich muss auch Marketing so platzieren, dass es dann letzten Endes auswertbar ist. Also was hat jetzt, wie du es eben gesagt hast, das war ein gutes Beispiel, welche Maßnahme hat jetzt übrigens überhaupt dazu geführt, dass mein Endkunde investiert hat, also ergo meine AUMs hochgehen? Da sehe ich noch wahnsinnig viel Potenzial, wenn ich ehrlich bin, im Markt. Denn oft ist es auch so und auch aus gutem Grund, dass viele Strukturen, wie sie jetzt sind, in der Vermögensverwaltung so gewachsen sind, also einfach viele kleinere Kunden schon lange dabei sind und investieren, Aber wir haben jetzt natürlich auch einen Generationenshift vor uns. Wir haben, jeder kennt die demografische Pyramide hier bei uns, gerade auch im deutschsprachigen Raum. Wir haben ein riesen Erbenthema vor uns. Und da bin ich eben mal gespannt, wie da dann auch die Informationsversorgung über, ja, wer ist denn überhaupt am Markt? Welche Vermögensverwaltung gibt es denn? Wie informiere ich mich darüber, wie das dann abläuft?
Ja, da sind wir ja dann im Bereich Content Marketing, also praktisch seine eigenen USPs und wie man sich abhebt auch von anderen Produkten, Fonds oder Vermögensverwaltungskonzepten auch zu verteilen, auch in der digitalen Welt. Was ist da deine Meinung dazu? Wie stehst du zu dem Thema? Was sind da Sachen, die helfen, egal ob es jetzt Kanäle sind oder auch Systeme oder Praktiken?
Da bin ich absoluter Fan von. Also ich weiß nicht, ob du siehst, auch wir machen Content Marketing. Wir machen einen wöchentlichen, manchmal etwas unregelmäßigeren Newsletter. Letztlich, wenn es Content gibt, dann bringen wir das da rein, nennt sich IT und Tech für Financial Professionals auf LinkedIn. Und da bin ich absolut der Meinung, dass es wichtig ist, vorher zu analysieren, auf welcher Plattform denn meine Zielkunden unterwegs sind. Ja. Also wenn ich jetzt im klassischen B2B-Geschäft bin als Vermögensverwalter, ich kann ja beides sein, ich kann ja auch im B2C-Geschäft sein, ich kann aber auch im B2B-Geschäft unterwegs sein, dann ist es natürlich was anderes, ob ich jetzt auf LinkedIn andere Unternehmen, Fonds, wen auch immer erreichen möchte oder ob ich zum Beispiel auf YouTube oder Instagram, TikTok, you name it, dann eben auch den Endkunden erreichen will und auch in welcher Altersstruktur. Letztlich finde ich, sollte sich jeder mit dem Thema Content Marketing beschäftigen, denn ich sehe da immer noch die Zukunft. Also erstmal zu liefern und auch erst einmal einen Mehrwert durch Content zu bringen und im Nachgang ein mögliches Produkt dann vorzustellen, finde ich auch einfach und ich glaube, das ist einfach auch die Mehrheit der Marktteilnehmer, finde ich einfach am sympathischsten. Und das ist genau der Grund, warum wir auch die Strategie hier verfolgen bei uns.
Ja, sehr, sehr spannend. Und das ist da noch ganz weit in den Kinderschuhen. Da bin ich voll bei dir. Wir waren damals vor, glaube ich, 6 Jahren die ersten, die das so mit dem Digital Leaders Fund so aufgebaut haben und da wirklich einen Content-Marketing-Gedanken hatten. Und auch die haben durch einen Newsletter eben wöchentlich ihre Investoren oder potenziellen Investoren über die Investment-Stories geupdatet. Und da haben wir eben gemerkt, dass das unglaublich gut ankommt, einfach eine gewisse Transparenz zu schaffen, wo wir aber auch dann immer so bei dem Punkt Sicherheitsaspekte und Datenschutz waren. Ne? Wie viel darf eine Vermögensverwaltung teilen? Wie viele Informationen darf man nach außen geben? Vielleicht da mal die Überleitung zu diesem Thema zu machen, Lukas. Was sind da deine Kenntnisse und Erfahrungen? Wie müssen sich Vermögensverwalter absichern, wie müssen sich Kapitalverwaltungsgesellschaften absichern in Bezug auf Datenschutz und Datensicherheit? Was muss man hier bedenken, wenn man ein CRM-System einführen möchte?
Ich denke, was du jetzt angesprochen hast, das muss man tatsächlich ein bisschen auseinandernehmen. Es gibt natürlich unterschiedliche, sag ich mal, Rechtsräume, in denen wir uns bei den jeweiligen Dienstleistungen befinden. Also jetzt der klassische Vermögensverwalter mit eigenem Fonds. Der hat natürlich ganz viele Themen erstmal zu klären. Also wenn er über seinen Fonds spricht, dann ist das, da kann ich mich auch gar nicht zu äußern, weil das so detailliert ist. Dann muss er natürlich strengstens aufpassen, dass er jetzt keine Anlageberatung macht, dass er, was auch immer, jetzt keine unerlaubte Werbung macht. Das muss man ordentlich prüfen. Bei den Vermögensverwaltern ist natürlich, wie du auch sagst, erstmal die Vertraulichkeit auch ein Riesenthema. Also ich kann jetzt auch nicht wie vielleicht in anderen Branchen unbedingt mit meinen Kunden sofort werben. Ja, also ich kann nicht sagen, hier, ich verwalte übrigens Vermögen vom Fußballer XY oder dem was auch immer. Also das sind Dinge, die habe ich in anderen Branchen natürlich nicht. Ne, da freue ich mich, wenn ich als Marc Gebauer sagen kann, wem ich eine Uhr verkauft habe und lade ihn dann auch mal zum Video ein. Aber das möchte der Vermögensverwalter jetzt vielleicht natürlich nicht machen. Das ist einfach ein diskreteres Business vielleicht. Das mal zum Ersten. Ich glaube aber auch da kann theoretisch ein ordentlicher Prozess auch bei helfen. Wenn wir beispielsweise, wir haben auch viele Kunden, die Vermögensverwalter sind, beziehungsweise Initiatoren sind, die auf den sozialen Medien auftreten. Und was wir da machen müssen, ist, dass wir auch uns anschauen, was dort geteilt wird als Kapitalverwaltungsgesellschaft und dort auch eine Meinung beziehungsweise dort auch einfach eine Prüfung durchführen. Ist das so okay und können wir dem auch so stattgeben? Und man merkt schon, als Kapitalverwaltungsgesellschaft hat man mitunter ein paar Initiatoren zu betreuen. Und auch deswegen wird das schnell unübersichtlich, wenn das keinen ordentlichen prozessualen Rahmen alles hat. Ja. In der Vermögensverwaltung natürlich ähnlich. Ja, also wenn ich ab einer gewissen Größe muss ich natürlich schauen, was auch meine Leute im Sales, im Marketingbereich teilen, um da jetzt nicht irgendwie Probleme zu bekommen, ja, sowohl mit meinen Kunden als auch im rechtlichen Rahmen.
Ja, finde ich sehr spannend. Wenn wir da jetzt mal auf die CRM-Logik aus dem System im Hintergrund schauen, dann macht es auf jeden Fall das sehr viel einfacher, eine CRM-Plattform zu nutzen, die beispielsweise Genehmigungsprozesse mit anbietet, wie zum Beispiel die HubSpot-CRM-Plattform, mit der wir ja Konzepte umsetzen und auch Vermögensverwaltungen betreuen, weil sie eine gute Kombination aus Einfachheit in der Nutzung, im alltäglichen Betrieb liefert, aber eben auch von der Funktionstiefe sowas ermöglicht, dass beispielsweise bevor ein Social-Media-Beitrag über das Social-Media-Tool von HubSpot gepostet wird, immer erst nochmal eine Genehmigung stattfinden muss. Also jemand aus dem Management beispielsweise draufschauen kann. Genau dasselbe bei Blogartikeln, was ja im Content-Marketing sehr wichtig ist, Artikel zu veröffentlichen, Blogartikel zu veröffentlichen, vielleicht auch so wie wir gerade Podcasts zu veröffentlichen auf der Webseite, dann ist es da immer gut, nochmal ein System zu haben, was nochmal eine Genehmigung abfragt, bevor der Inhalt eben veröffentlicht werden kann. Hast du dazu noch Gedanken? Also wie funktioniert dieser Genehmigungsprozess deines Wissens nach in den Unternehmen?
Ich glaube auch, dass du hast es eben schön gesagt, Stefan, da sind wir echt in den Kinderschuhen. Also das bedingt ja erst einmal, dass sich überhaupt das Thema Content Marketing oder eben auch Social Media Marketing breit den Markt durchdringt. Und wenn das eben so ist, dann wird sich das auch zeigen, wie die Vermögensverwalter da prozessual mit umgehen. Also wenn wir jetzt hier auf breiten Band sehen, dass viele sich dem Social Media, dem Content Marketing auf verschiedenen Plattformen annehmen, ist das, glaube ich, unerlässlich, dass das irgendwie gemanagt wird, weil dann natürlich auch, kann man sich dann auch wieder denken, eine erhöhte Sensibilität oder auch eine Aufmerksamkeit vom Regulator bietet. Ne? Also die BaFin spricht nicht ohne Grund auch öfter mal gern Warnungen gegen Plattformen aus, die eben so ein bisschen ignorieren, was da passiert, vor allem im Kryptobereich. Okay. Da gibt es Plattformen, die versehentlich, im Internet ist es natürlich schnell, dass man da den Rechtsraum betritt, den man eigentlich gar nicht betreten will, die versehentlich beispielsweise Angebote an Kunden lancieren, obwohl sie nicht reguliert sind und es sein müssten. Da sehe ich halt eben so ein bisschen die, ich will nicht sagen Gefahr, ist einfach eine Herausforderung, die man dann sich anschauen muss. Da sehe ich die Herausforderung, dass man vorher eben genau klären muss, was darf ich sagen, auf welcher Plattform muss ich posten, brauche ich Disclaimer, whatever. Aber das muss prozessual natürlich gegeben sein. Ne?
Helft dir da als IT for Funds oder als Axion, als Kapitalverwaltungsgesellschaft euren Vermögensverwaltern? Gibt ihr da Handbücher mit oder Best Practices oder wie geht ihr damit um?
Also ich kann, was ich sagen kann, ist, was wir in der IT machen. Wir können da natürlich jetzt auf der rechtlichen Seite nicht unterstützen. Aber was wir definitiv tun, ist, wir stellen den Kunden die Plattformen zur Verfügung, die sie brauchen. Also sei es jetzt mal der Video-Upload oder, was auch zum Beispiel ein Thema ist, da denkt man vielleicht gar nicht dran, Videos, auch das, was wir heute produzieren. Ich denke, das wird irgendwo so im Bereich 10 bis 20 Gigabyte liegen oder eher noch mehr. Was nehmen wir auf hier? 60 FPS, ja, vielleicht noch mehr, müssen ebenfalls wie alle anderen Dokumente auch aufbewahrt werden, weil es eben letztlich auch sein kann, dass mal was geprüft werden muss, was wann wo gesagt wurde. Also muss ich da eine riesige Datenmenge irgendwie aufbewahren. Das ist natürlich was anderes, ob ich jetzt hier über PDF-Dokumente, ein Verkaufsprospekt nachdenke oder über ein 1080p 60 FPS Video. Ja, das heißt, allein mit solchen Themen können wir unterstützen als IT for Funds. was da auf der rechtlichen Seite gemacht wird. Dazu habe ich tatsächlich zu wenig Einblick in die Muttergesellschaft, in die Aktion. Ich kann nur sagen, dass da etwas getan wird. Also es wird definitiv geprüft und ein Genehmigungsprozess wird entsprechend da auch in place sein. Kann ich aber, wie gesagt, jetzt nicht genau beurteilen.
Ja, was ich da so als Best Practice mitgeben kann, wir haben häufig dann in der Zusammenarbeit mit den Vermögensverwaltungen, mit denen wir arbeiten oder mit den Fondsboutiquen, mit denen wir arbeiten, so die Abmachung, dass wir ein gemeinsames Konzept erstellen, was das Content Marketing betrifft. Das heißt, was, über was will man schreiben, über welche Aktien will man schreiben, wie sieht ungefähr die Content-Strategie aus und auf welchen Plattformen wird es dann geteilt. Dieses Konzept wird einmal mit der KVG geprüft. Ja, beispielsweise man geht damit zu Aktien und stimmt das gemeinsam ab, geht da noch einmal komplett drüber, lässt es da in diesem Zuge auch rechtlich prüfen und dann ist es erstmal abgesegnet und dann kann so auch gearbeitet werden. Und dann, wenn man währenddessen, du sagst es schon, es gibt da eigentlich Prüfprozesse, dass da auch die KVG immer drüber schaut über neue Inhalte. Wenn es da währenddessen dann Sachen gibt, die einem auffallen, dann wird es eben sofort zurückgespielt und dann kann man es auch anpassen. Also das ist so der Workflow, den ich kenne und der sich eigentlich auch in der Praxis sehr gut bewährt hat in der Zusammenarbeit Fondsboutique oder Vermögensverwaltung und KVG.
Das klingt sehr, sehr spannend und auch wirklich rund. Also vorher schon abzustecken, was gesagt werden kann, dann den Rahmen zu schaffen mit der Verwaltungsgesellschaft und dann eben erst zu produzieren überhaupt. Das ist, glaube ich, das rundeste Bild, was es gibt.
Ja, macht Sinn. Gibt es sonst aus deiner Sicht Punkte im Bereich Datenschutz und Datensicherheit, wenn es um die Speicherung von personenbezogenen Daten geht? Also wie geht ihr damit um? Was muss man da beachten? Ich denke da vor allem, wenn ich jetzt über CRM-Systeme nachdenke, wenn wir da Systeme implementieren, immer an die Funktion datenschutzkonforme Felder, also verschlüsselte, nochmal nach einer speziellen DIN-Norm verschlüsselte Felder, um überhaupt solche sensiblen Daten zu speichern? Oder wie geht ihr damit um? Also sollten solche sensiblen Daten vielleicht komplett woanders direkt in einem anderen System noch verwaltet und gespeichert werden? Was ist da deine Meinung dazu?
Also sofern es die Möglichkeit gibt, im Tool letzten Endes einzustellen, dass jetzt gewisse Felder eben einer Verschlüsselung bedürfen oder eben auch, es kann ja auch sein, dass es eine Aufbewahrungs- oder Löschpflicht gibt von bestimmten Informationen. Wenn ich das natürlich im Tool direkt spezifizieren kann, dann ist das 1A. Dann braucht man da nicht mehr drüber nachdenken.
Ja. Okay. Und wenn das nicht möglich ist, wie geht ihr dann mit sowas um?
Wenn das nicht möglich ist, dann ist es eben erstmal die Frage bei uns, werden die Daten dann überhaupt gespeichert? Also ist es nicht so, dass wir dann überhaupt die Daten da irgendwo eintragen, ja, oder wir belassen sie eben einfach nur, nutzen sie einmalig und nehmen gar keinen Eintrag in der Datenbank vor. Jetzt muss man natürlich sagen, auch da, wir als in der IT sind ja nur im B2B-Kontakt. Wir haben also, das muss man wirklich sagen, glücklicherweise wenig mit personenbezogenen Daten zu tun, sondern es sind eher B2B-Daten, die für unsere Dienstleistung gebraucht werden. Und wenn dann jemand wirklich mal, das haben wir jetzt noch nicht so oft gehabt, aber wenn jetzt jemand mal komplett die IT-Infrastruktur wechselt von uns weg und er macht vom Recht auf Vergessenwerden Gebrauch, naja, dann löscht man das eben, ne? So wie es halt eben gerade Sinn macht. Das aber zu definieren in Systemen, wo Prozesse hinterstecken, also in Archivsystemen für unsere Kunden zum Beispiel oder eben anderen Systemen, die wichtige Daten beinhalten, das ist so komplex, dass ich da auch abwinken muss. Da haben wir dann Fachabteilungen, die das prüfen.
Ja. Was das ist schwierig, ja. Ja, was auf jeden Fall hilft, sind diese CRM-Systeme, die eben die Möglichkeit bieten, Datenfelder nochmal speziell zu verschlüsseln. Das ist dann schon auf bestimmte Datenschutzverordnungen zugeschnitten und auch so optimiert, dass es eben diese Bedingungen erfüllt. Und auch da ist immer wichtig, dass es eines unserer Punkte, dass wir dann eben sicherstellen, dass eine CRM-Lösung, die wir für eine Vermögensverwaltung bereitstellen oder für eine Fondsboutique, wo eben solche Daten verarbeitet werden, dass die dann auch datenschutzkonform abgelegt sind. Und da gibt es Systeme wie zum Beispiel die HubSpot-Plattform, die das auch ermöglichen. Ob es bei Microsoft Dynamics so ist, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich gibt es auch da so eine Möglichkeit, aber sollte man auf jeden Fall prüfen, bevor man diese Entscheidung für oder gegen das System trifft.
Ja, spannend. Auch wieder da, ne? Ähnlich wie mit dem Content-Marketing-Prüfprozess. Wenn du es im System direkt abbilden kannst, also du gibst eine Information ein, drückst auf Speichern und hast sie in das richtige Feld eingegeben. Und es ist auch schon direkt DSGVO-technisch grün. Okay, diese Info wird jetzt eh nur 2 Wochen aufbewahrt, bis der Onboarding-Prozess abgeschlossen ist. Danach brauche ich das nicht mehr. Natürlich super rund, ne?
Ja, guter Punkt. Kommen wir vielleicht mal für den zu dem Mehrwert für die Endanleger. Also du hast es schon angesprochen, es gibt ja auch diesen ganzen B2C-Bereich in der Finanzbranche. Wie profitieren denn da Anleger konkret, wenn die Vermögensverwaltung mit einem guten CRM-System arbeitet?
Ja, das ist eine richtig gute Frage. Ich glaube, vor allem ist es der Punkt des periodischen Reviews einfach, der hier mit da ist. Also natürlich ist es der Anspruch einer guten Vermögensverwaltung, das ohnehin zu tun. Aber ich glaube, ab einer gewissen Kundenkarteigröße ist auch das irgendwann prozessual ein Monsterthema. Also verschiedene Anlageklassen wirklich im Blick zu behalten und dann auch zu connecten, wer von meinen Kunden ist denn wo investiert? Wen könnte denn zum Beispiel die Information über eine gewisse neue Steuer fällt weg oder eben andere regulatorische Änderungen oder eben auch interessante Neuerungen interessieren? Also, dass ich einfach managen kann, erstmal, wer hat welches Investment, ja, also wer ist wo investiert von meiner Kundschaft und kann das dann auch wieder beziehen in, ich schaue mir das einmal im Monat an, schaue mir vielleicht auch die News-Situation an und schicke einfach mal ein Newsletter raus an nur die interessierten Kunden, weil alle anderen überfrachte ich vielleicht damit. Das wäre jetzt so ein Thema, was mir spontan einfällt, aber dieses periodische Kontaktpflege-Thema ist, glaube ich, ein großes.
Ja, guter Punkt. Da haben wir auch sehr gute Erfahrungen mit gemacht. Ich habe damals schon den Newsletter angesprochen vorhin. Da haben wir damals wirklich sehr, sehr viele Kontakte erreicht, die auch sehr gute Öffnungsraten und Klickraten hatten. Das hat gezeigt, dass diese Newsletter-Strategie funktioniert. Eben, wie du sagst, es gibt in der Finanzwelt immer wieder News und Updates zu bestimmten Investment-Cases oder Stories oder zur Weiterentwicklung der Fondsprodukte und so weiter und so fort. Da macht ein Newsletter, steht ja schon im Namen, einfach wirklich Sinn, um die Kundschaft, also die Anleger, mitzunehmen und weiter zu qualifizieren. Und wenn man da es hinkriegt, eine Transparenz zu schaffen, dann baut das unglaublich viel Vertrauen aus. Und wie es beim Geld eben ist, das geht dahin, wo eben das Vertrauen auch ist. Und dadurch ist das sehr, sehr hilfreich. Du hattest auch angesprochen, ihr habt einen LinkedIn-Newsletter. Den werden wir auf jeden Fall hier in die Shownotes mit verlinken, genauso wie alles weitere zu der Episode. Wie geht ihr da vor, was die Newsletter-Strategie betrifft? Also welche Inhalte kommen da rein, welche kommen da nicht rein? Wie erstellt ihr diese Newsletter? Was ist da so eure Strategie, euer Vorgehen?
Bei uns ist, wie gesagt, ja gar nicht so komplex wie jetzt bei einem Vermögensverwalter, der vielleicht ganz verschiedene Zielgruppen managt. Wir haben ein recht einfaches Angebot. Wir heißen auch recht einfach IT for Funds. Das heißt, wir machen IT-Services für Financial Professionals und das sind eben alle, die im Fund-Sektor arbeiten. Also sei es im KVG-Markt, Asset-Management-Bereich, Vermögensverwaltungsumfeld, Banken, you name it. Also alle jene sind unsere Zielgruppe. Die haben wir einfach definiert. Und da haben wir den Vorteil, da wir im Konzern natürlich auch Finanzunternehmen haben, kriegen wir da schon immer genau mit, was da gerade umtreibt. Also bestes Beispiel Dora, das treibt, glaube ich, gerade jedes Finanzunternehmen um und auch gefühlt jede Abteilung, weil jede Abteilung da erstmal ihre Prozesse jetzt in eine Prozessmap schreiben muss und. Also wissen wir, wenn so ein Thema da ist, können wir über Dora schreiben, denn jeder, der diesen Newsletter liest, ist im besten Fall Financial Professional, hat davon schon gehört und freut sich dann, wenn er vielleicht mit ein paar extra Infos dazu im nächsten Meeting punkten kann. So gehen wir da eigentlich vor. Letztlich ist es ganz, ganz einfach. Ich würde das sogar so machen, wenn sich unsere Zielgruppe irgendwann erweitert, würde ich einen neuen Newsletter bauen. Also ich würde quasi zielgruppenbezogen eine Entität nur haben, also wie jetzt einen Newsletter, wenn ich mir jetzt überlege, das mal irgendwann auch als Videoformat zu bringen, einen Kanal und dann einen anderen Kanal für entsprechende andere Zielgruppe, macht es doch dann technisch einfacher für mich, ne?
Ja, da sprichst du zwei sehr gute Themen an. Einmal natürlich das Zielgruppenverständnis. Auch wenn man jetzt wieder das Ganze übersetzt in die CRM-Systemwelt, muss diese Zielgruppe im CRM-System hinterlegbar sein. Also das ist ein ganz wichtiges Feature auch, worauf man achten sollte, wenn man sich für das CRM-System entscheidet, dass man zielgruppenbasiert auch Kontaktsegmente aufbauen kann. Und Punkt Nummer zwei ist dann die Trennung in verschiedenen Abonnementtypen, dass man zum Beispiel als Endanleger auch entscheiden kann, abonniere ich jetzt alle Informationen rund um ja Dora zum Beispiel oder um das Thema Datenverwaltung oder abonniere ich jetzt den Newsletter, wo es um Fonds-Updates geht oder Produkt-Updates. Das heißt, ich kann mich als Vermögensverwalter dann schon fragen, okay, mache ich einen Newsletter für alle oder baue ich verschiedene Newsletter auf? Und das lässt sich auch übers System steuern, über verschiedene Abonnementtypen oder beziehungsweise ich sollte darauf achten, wenn ich mich für oder gegen ein CRM-System entscheide, ob diese Funktion da ist und ob ich so granular auch zwischen mehreren verschiedenen Newslettern, Themenbereichen praktisch in den Abonnementeinstellungen verwalten kann, weil das ist schon ein wichtiger Punkt, dass wenn man eine Kontaktdatenbank von 10.000 Kontakten hat, nicht unbedingt alle 10.000 immer die gleichen Newsletter bekommt, sondern dass man da eben zielgruppenspezifisch auch die Möglichkeit hätte zu unterscheiden. Ja, vielleicht ist die eine Hälfte mehr interessiert an Aktien-Updates und die andere Hälfte will gar nicht in Aktien investieren, sondern da geht es vielleicht um ein ganz anderes Thema, ja, dass das einfach über das System steuerbar ist.
Ja, das ist klasse. Also wenn ich das sogar unterteilen kann, spare ich mir letztlich auch meinen Vorschlag, dann 50 Channels zu machen, sondern mache eben einfach Abonnementtypen. Das ist cool. Ja.
Gibt es sonst etwas, was dir im Bereich CRM und wie es Mehrwert generieren kann, noch einfällt? Also für Endkunden oder für auch im B2B-Bereich, für institutionelle Investoren. Gibt es hier noch was, wo du sagst, okay, davon könnten wirklich auch die Zielkunden, die Zielgruppe von Finanzunternehmen profitieren?
Ja, ich glaube, ganz generell kann ich da sagen, und das kennt doch jeder von uns, der bei welchem Angebot auch immer sich freut, wenn er an die Hand genommen wird. Sei es jetzt, ich hole mir einen neuen Streaming-Anbieter, probiere eine neue Plattform aus zum Projektmanagement oder was auch immer, was ich da brauche. Ich will doch ein Onboarding haben. Also ich möchte doch sehen können, okay, was kann diese Anwendung alles? Was gibt es da an Angebot? Beim Streaming-Anbieter kann ich irgendwie noch Interessen auswählen vorher und bekomme dann direkt schon die richtigen Dinge empfohlen. Und das hat einfach für mich oder fasst das Wort Professionalität zusammen. Das heißt, ich sehe einen Riesenvorteil hinsichtlich der Professionalität, wenn ich einmal definiert habe, wie soll denn die Customer Experience sein bei meinem Anleger, bei meinem Investor, Initiator, wer auch immer. Das ist eigentlich ganz egal. Ich komme wieder zum Anfang. Eigentlich hat jede Company hat einen Sales-Prozess, den man irgendwie formalisieren kann. Und wenn ich den formalisiere und laufe den immer gleich durch, dann hat das eine riesige professionelle Außenwirkung. Und das finde ich ist Nummer eins. Ja, also das Gefühl, weil wir sind alle Service-Companies, das Gefühl, einen guten, durchdachten Service zu bekommen, wo man am Anfang schon Infos einholt, hat die parat, fragt auch nicht fünfmal nach oder so, sondern hat das alles und kann dann direkt entsprechend eine richtige Lösung empfehlen.
Ja, spannend. Was sind da so deine Best Practices? Also wenn du jetzt an eine CRM-Einführung denkst, du hast schon jetzt diese Workflows angesprochen, für ein Onboarding zum Beispiel, immer einen festen Prozess zu haben. Was hast du so gesehen in der Vergangenheit, was gut funktioniert hat, was schlecht funktioniert hat bei CRM-Einführungen?
Also du meinst jetzt hinsichtlich der Einführung im Unternehmen, also wie ich Mitarbeitenden mitnehme, damit zu arbeiten mit dem neuen CRM-System?
Genau, genau.
Ja, da tatsächlich habe ich in der Anfangszeit bei Axion, als ich als Werkstudent tätig war, tatsächlich eine Dynamics-Lösung gecustomized. Das heißt, letzten Endes war das genau ein Thema, was wir anfangs sprachen, also ein großes Tool und mit sehr, sehr vielen Möglichkeiten. Und es war zunächst die Herausforderung, mal abzustecken, wer braucht eigentlich was. Also number one, best practice, Anforderungsanalyse, wer wünscht sich eigentlich was vom System. Damals war ich Werkstudent, ich hatte also vom Methodischen vielleicht nur theoretische Ahnung, also habe noch nicht oft einfach mit, ich nenne sie jetzt mal ganz frech, Userinnen und Usern zu tun gehabt. Und da hat mir so ein bisschen das Fingerspitzengefühl auch gefehlt, nicht zu viel umzusetzen, sondern auch sich erstmal auf die wesentlichen Punkte zu konzentrieren, auch erstmal mit weniger zu starten. Denn was ich als Number One Tipp, und das werde ich auch in meinem Leben, glaube ich, nicht mehr vergessen, mitgeben kann, ist, dass das Allerwichtigste die Menschen sind, die später mit dem Tool arbeiten. Wenn ich von Anfang an es nicht bedenke, Power-User vielleicht zu definieren, also pro Abteilung eine Person, die entsprechend sich sehr gut schon mit dem System auskennt, die auch Lust drauf hat, sich auszukennen und ein bisschen tiefer einsteigt, damit sie eben auch die Arbeit mal machen kann, wenn man als Dienstleister jetzt gerade nicht erreichbar ist, also mal jemandem sagen kann, okay, wie komme ich denn zum Beispiel zur Kampagnenansicht, wie kann ich eine neue Kampagne anlegen? Wenn ich keine Power-User habe, dann ist es hier unmöglich, in größeren Unternehmen ein System wirklich erfolgreich einzuführen. Ja. Und Nummer zwei ist dann so schnell wie möglich, ist eigentlich wahrscheinlich auch wie bei jedem Startup, so schnell wie möglich ein MVP zu haben, also ein Most Viable Product, wo ich sagen kann, hier ist der Mehrwert, schau mal, wenn du es hier einträgst und klickst auf Weiter, hat direkt Abteilung B alle Infos, die sie braucht, du bist fertig mit deinem Prozess und kannst den nächsten Lead bearbeiten. Also, dass man so schnell wie möglich zeigt, was wirklich der Mehrwert von der Leistung ist. Und das bedingt auch, dass man sich echt nur einen Prozess vielleicht raussucht am Anfang und nicht versucht, alles reinzugießen. Das sind alles Dinge, die ich gelernt habe, weil ich sie am Anfang so versucht habe zu machen und bin eines Besseren belehrt worden. Aber es ist schön, dass ich heute mal davon erzählen kann.
Ja, sehr, sehr guter Punkt. Also zum Thema Change Management, was ja dieses Menschen betrifft und wie man so eine CRM-Einführung in eine Organisation richtig gut hinbekommt. Da haben wir sogar eine eigene Podcast-Folge hier im CRM-Podcast aufgenommen. Wow. Ja, also gerade was du gesagt hast, diesen Early Adopter zu definieren, diesen Power User zu definieren, wir nennen es immer Champion, ja, der praktisch im Unternehmen dann die erste Ansprechperson ist und dann auch so diese First Mover mit ausbildet, so dass man diesen Effekt bekommt, dass im Unternehmen schon so ein bisschen getuschelt wird über eine neue Lösung und schon so ein bisschen Informationen gestreut werden. Wir haben das und das gebaut und die und die Erfolgsstory. Das macht aus einer Change Management Perspektive so einen großen Unterschied, ob jetzt ein CRM-Projekt erfolgreich wird oder nicht. Das kann man gar nicht glauben. Egal wie gut man inhaltlich arbeitet, wenn man diese Komponente am Ende vergisst, dann kann das CRM-Projekt trotzdem vor die Wand fahren. Und da haben wir auch eine extra Folge zu aufgenommen. Tue ich auch mal mit in die Shownotes. Spannend, dass du das auch so als einen der kritischsten Punkte siehst.
Ja, sehr, sehr gut. Das ist, glaube ich, mit ein Key-Thema. Ja, das ist super, dass ihr das auch in der Folge besprecht.
Ja. Was sind so große Fehler, die du in dem Bereich gesehen hast oder vielleicht selber gemacht hast damals bei eurem Projekt oder die du jetzt in deiner täglichen Arbeit mit Kunden von euch siehst, die im Bereich CRM-System oder CRM-Einführung gemacht werden?
Größte Fehler sind zu komplexe Prozesse sich als ersten Prozess auszusuchen. Also zu viele Abteilungen mit einbeziehen zu wollen, zu viele auch nach außen hingerichtete Prozesse. Also hier muss eine Information abgefragt werden, bevor sie eingegeben werden kann und so weiter. Also wirklich mal leicht starten. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, vielleicht auch zu wenig auf die Probleme eingehen, die der einzelne Anwender hat. Also wie fühlt er die Lösung? Wie fühlt der Anwender sich mit dem CRM-System? Also wenn er sich einloggt, sieht er das als erstes, was er sehen will? Oder klickt er sich erstmal in fünf Reiter rein und findet das dann zufällig, was er sucht? Also so auch den User im Unternehmen so ein bisschen zu sehen wie einen Kunden. Also wie fühlt er sich jetzt? Findet er sich zurecht? Hat er sein Dashboard da, wo er es braucht? Und so weiter. Das muss man, glaube ich, als allererstes machen. Ansonsten bringt auch jedes Ausfuchsen des besten Prozesses nichts, wenn der User ihn nicht mit zwei Klicks findet.
Ja, kann man vielleicht durch so User Stories machen, also indem man den Use Case in einer Beschreibung festhält, wie denn so der Ablauf von der Person ist oder von der Art von User, um das dann zu übersetzen. Oder hast du da noch andere Ideen oder Best Practice, wie man das machen kann oder sicherstellen kann?
Ja, ich glaube, User Stories sind schon sehr, sehr sinnvoll. Also, dass man das direkt sich überlegt. Ich glaube, der klassische Punkt ist, einfach regelmäßig die User abzufragen. Also, regelmäßig auch auf Unzufriedenheit, die es gibt, einzugehen. Wir haben das damals zum Beispiel gemacht mit einer wöchentlichen Kaffeerunde. Es war immer nach der Mittagspause, Viertelstunde, wo jeder mal sein Herz ausschütten konnte, was ihn eigentlich nervt und welche Dinge er gerne woanders sehen würde oder so. Da hat man sich das einfach alles notiert und hat es dann versucht, bestmöglich umzusetzen. Hat aber auch einfach das Gefühl schon für die User, da wird was gemacht, das Tool lebt, ich kann auch Feedback geben. Also das haben wir da ganz, ganz oft gemacht.
Auch ein guter Punkt, so ein regelmäßiger Kaffeeplausch zum Thema CRM-System, ja, um auch alle Abteilungen und alle Silos im Unternehmen an einen Tisch zu holen und da besser zu alignen. Richtig guter Punkt. Du hast ja auch noch diesen großen Fehler angesprochen, gleich zu viele Prozesse mit einmal umzusetzen. Kannst du da einen Tipp mitgeben, was so gute Prozesse sind, mit denen man mal starten kann oder was eine gute Abteilung oder ein gutes Team ist, mit dem man mal starten kann in Bezug auf CRM?
Ich glaube, ein ganz einfacher Prozess, der mir direkt einfällt, der aber eine gute Bedingung schafft, ist die Telefon, ich nenne sie jetzt mal Nachsorge. Das heißt, Schritt 1, Client-Service-Bereich, alle Kontakte müssen erstmal im System sein, damit, wenn das Telefon klingelt, im besten Fall ist dann meine Anwendung auch noch mit meinem Telefonietool verbunden, sehe ich den Namen. Wenn ich den Namen dann sehe, ergo gibt es den Kontakt im System, dann kann ich das Telefonat protokollieren. Also ich kann einfach eine Kommunikationsbasis auch in meiner Abteilung schaffen und kann sagen, okay, ich habe jetzt gerade mit dem Kunden gesprochen, auch wenn ich danach dann in die Mittagspause gehe, sieht der Kollege, bei dem der Kunde dann vielleicht nochmal anruft, zack, ah, da war schon ein Telefonat gestern, Folgendes wird besprochen. Wäre jetzt ein Prozess, fällt mir jetzt gerade nur spontan ein, der recht einfach ist, wo ich aber schon viele direkt mitnehmen kann, sagen, ah, das ist mein neues Tool, cool. Ich sehe jetzt schon mal direkt, wer anruft, kann direkt mit Namen rangehen, den Kunden begrüßen. Vielleicht als Nummer 1.
Finde ich einen richtig guten Punkt, zuerst einmal die Kommunikationstools zu verknüpfen mit der CRM-Software, wie zum Beispiel Telefonie, dass man die Nummern verknüpft und dann direkt im CRM-System eingehende und ausgehende Telefonate protokolliert. Richtig guter Punkt, weil man dann auch sofort, wenn jemand anruft, der schon im CRM-System ist, sehen kann, ist da viel Kommunikation in der Vergangenheit passiert, ist da wenig kommuniziert, wie ist der Score und so, das geht ja dann immer weiter. Aber eben auch beispielsweise die E-Mail-Adresse einfach mal zu verknüpfen und alle Kommunikationen mit Kontakten, die da reinläuft oder eingehend und ausgehend ist, auch dazu führt, einen Datensatz anzureichern, damit man dort auch zentral arbeiten kann und damit auch, wenn mal eine Krankheit oder ein Ausfall im Unternehmen ist, dass dann auch andere Kolleginnen und Kollegen direkt darauf zugreifen können und sehen, was ist da passiert in der Vergangenheit. Finde ich einen guten ersten Schritt. Bringt auch viele Quick Wins dann im Unternehmen. Genau. Ja. Cool. Ja, Lukas, jetzt haben wir viel über die Ist-Situation gesprochen, was man im CRM-Bereich so machen kann und was man vermeiden sollte. Vielleicht noch einmal, lass uns den Blick in die Zukunft richten. Was glaubst du denn, wo CRM, das Thema Kundenbeziehungsmanagement, in den nächsten 5 Jahren sich so entwickelt? Auch so mit den Punkten künstliche Intelligenz im Hinterkopf, Automatisierung im Hinterkopf, Datenanalyse im Hinterkopf. Was denkst du, in welche Richtung gehen wir da?
Da stelle ich eine Rückfrage, aber auch vielleicht an alle, die zuhören. Was ist denn überhaupt, was uns ausmacht als Menschen, als menschlicher Kontakt? Also wenn ich dran denke, wie viele Chatbots jeder vielleicht von uns schon nutzt, ohne es zu wissen, dass er gerade mit einem Chatbot zu tun hat oder auch wie viele automatische E-Mails er erhält, wenn er irgendein Serviceangebot nutzt, sei es eine Reise zu buchen oder sich eben bei der nächsten coolen Finanz-App anzumelden. Das heißt, Nummer 1 Differenzierungskriterium ist ja eigentlich der persönliche Kontakt und das ist in Zukunft, gerade wenn wir jetzt dran denken, dass wir in einer Welt sind, wo vielleicht vieles schon durch KI funktioniert, also gerade in der Kundenkommunikation, dann wird es umso wichtiger, irgendwann dieses Gefühl wieder zu erzeugen, da ist echt jemand, mit dem ich gerade rede. Und da ist auch jemand, der, wenn wir jetzt über KI-based Content Creation sprechen, das ist jetzt nicht ein Avatar, der hier spricht, sondern hier sitzen Stefan und Lukas gerade und machen einen Podcast zusammen. Das wird, glaube ich, in den nächsten 5 bis 10 Jahren Nummer 1 sein. Also wer wirklich auch, da meine ich das auch, wer beweisen kann, hallo, hier ist gerade ein echter Mensch, anders als noch vor 5 Jahren, wo man vielleicht sagen kann, es ist eigentlich gar nicht so wichtig, ob da jetzt gerade ein echter Mensch sitzt, aber wer in 5 Jahren beweisen kann, hier sitzen echte Menschen im Client-Service und die kümmern sich um mich, ich glaube, der hebt sich da ab. Also es klingt jetzt gerade wieder wie so ein bisschen ein Rückschritt, aber ich glaube, irgendwann sind wir alle finden das sehr verdächtig, die Kommunikation mit unseren Service-Dienstleistern. Wir denken, oh, okay, da könnte eigentlich auch gerade ein Bot sein, der mir da schreibt. Ich teste mal Folgendes, gucken, was zurückkommt. Und ja, das ist so mein Take.
Boah, finde ich einen total spannenden Punkt. Hast du schon Ansätze oder Ideen, wie man sowas sicherstellen kann oder wie sowas aussehen könnte? Wie man sowas beweisen kann?
Naja, wie du es vor 2 Wochen gemacht hast. Ne? Du hast sicherlich auch in deinem CRM-System irgendwann einen Termin mit uns vereinbart, bist dann von Berlin nach Luxemburg geflogen und warst hier dann einfach mal einen ganzen Tag mit uns. Und ich glaube, auf sowas muss man einfach mehr Wert legen. Ja, also Corona hat es uns gezeigt, die Zeit der Podcasts, die Zeit der Videokonferenzen ist da. Wie oft habe ich den Satz, wirst du ähnlich sehen und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch, schon gehört, ja, ist alles ganz schön hier mit den Videokonferenzen, aber es geht nichts über ein persönliches Treffen. Und das glaube ich auch. Es wird aber noch krasser werden in Bezug der Videokonferenzen, weil ich glaube, wir werden auch irgendwann KI-kreierte Videos, Shows, Werbung sehen. Ja, also jeder, der schon mal von dem Tool HeyGen gehört hat und es vielleicht mal getestet hat, weiß, auch schon Marketing-Videos sind super gut mit KI-Avataren machbar. Und ich muss irgendwann einfach wieder differenzieren und muss sagen, okay, hier sitzen echte Menschen, ich besuche dich und ich komme mit dir in Kontakt.
Dass das jetzt hier gerade eine echte Folge ist, sieht man auch daran, dass bei mir der Raum immer dunkler wird. Es wird immer später und jetzt in den kalten Monaten, da hat man dann...
dranfassen im Hintergrund, das ist alles...
Ja, aber finde ich einen total guten Punkt und da sprichst du auch etwas an, wo CRM-Systeme grundsätzlich unterstützen können, nämlich indem diese Systeme mehr Zeit und Platz dafür schaffen, wieder mehr persönlichen Kontakt zu finden. Und was meine ich damit? Diese Systeme sehen zum Beispiel den E-Mail-Kommunikationsverkehr oder auch Telefonkommunikationsverkehr und machen dann KI-basiert Vorschläge, wann und wo ein Follow-up stattfinden soll. Also legen Aufgaben in das System rein an den Mitarbeiter, hey, diese Person hat dir vor einer Woche geschrieben, du hast noch nicht geantwortet und übrigens hier ist ein Vorschlag, wie diese Antwort aussehen könnte. Das heißt, das macht die Qualität, in der ich eine Kundenbeziehung führen kann, in dem Sinne besser, dass ich mich nicht mehr um diese administrativen Tasks kümmern muss, sondern mich mehr darauf fokussieren kann, einfach qualitativ eine bessere Tiefe geben zu können. Und das wird wahrscheinlich auch, da bin ich voll bei dir und ich finde das einen total guten Punkt, den du genannt hast, da wird KI unterstützen können, wieder tiefgründigere, qualitativ hochwertige Kundenbeziehungen zu führen, indem man halt wieder mehr Zeit hat, Kunden auch persönlich zu treffen und die Zeit wird dadurch frei, dass man eben ein System hat, was einem hilft, diese Administration und diese Sachen, die man noch im Hinterkopf hat, schneller erledigen zu können.
Exakt, ja, sehe ich genauso.
Cool. Ja, dann kommen wir mal zu einem Abschluss. Lukas, vielen Dank erstmal für die vielen spannenden Einblicke rund ums Thema CRM für die Finanzbranche. Jetzt nochmal, was ist denn eigentlich eure konkrete Rolle von IT for Funds, wie ihr Vermögensverwaltung bei der Digitalisierung helft? Also an welchem Punkt steigt ihr ein und an welchem Punkt seht ihr euch da?
Wir steigen letztlich am Punkt ein, wo der Vermögensverwalter sich beschließt, eine Vermögensverwaltung aufzumachen, nämlich mit der IT-Infrastruktur. Also wir bieten alles, was bei der Tastatur anfängt, bis hin zur Datenbanklösung, whatever, was gehostet werden muss, also sowohl in unseren eigenen Rechenzentren als auch in der Microsoft Cloud und bieten dann auch den Helpdesk-Service an, also die klassische externe IT-Abteilung, das ist alles von A bis Z, was wir machen. Und was eben bei uns der Differenzierungsgrund ist, ist, dass wir letztlich das alles regulatorisch compliant im Finanzsektor machen. Denn das, wie gesagt, wir haben nur das DORA-Thema angesprochen, es gibt noch neben NIS2 unzählige mehr, die da eingehalten werden müssen, bieten wir alles an und helfen daneben auch bei Prüfungen, helfen bei neuen Vorschriften, bei der Umsetzung und richten auch unser Angebot darauf aus. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2 ist das IT-Development. Wir bieten eben auch im zum Beispiel Microsoft Fabric-Umfeld wirkliche Microsoft Cloud Datenbankentwicklung an. Also wer sich ein eigenes Data Warehouse wünscht oder in der Vermögensverwaltung zum Beispiel eine eigene Honorierungssoftware, um die Honorare immer korrekt abzurechnen, der kann das eben mit Hilfe von unseren Entwicklern sich entwickeln auf seinem eigenen Microsoft Tenant und ist danach dann komplett Herr seiner eigenen Lösung. Das ist also, was wir im Vermögensverwaltungsumfeld machen.
Sehr cool, sehr breites Spektrum. Und für alle Vermögensverwalterinnen, Vermögensverwalter oder anderen Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Finanzbranche hier, die das spannend finden und einen dieser Service auch gut mal gebrauchen könnten, für alle die verlinken wir natürlich die Links zu Axion und zu IT for Funds in den Shownotes und meldet euch da gerne auch direkt bei dem Lukas, um diese Gespräche zu führen. Und an der Stelle bedanke ich mich schon mal, Lukas. Wir haben es hier in dem CRM-Podcast immer so, dass das letzte Wort auch dem Gast gehört. Und von daher würde ich jetzt den Ball nochmal zu dir rüberspielen und bedanke mich schon mal für die spannende Episode.
Ja, hey Stefan, vielen Dank auch für das super Gespräch. Hat mir Riesenspaß gemacht. Auch ja in aller Form, was ihr tut, finde ich ein sehr spannendes Geschäftsfeld und finde auch letztlich den Service, den ihr bietet, sehr relevant, wie wir heute, glaube ich, in über einer Stunde mittlerweile, ich sehe es gar nicht, besprochen haben. Kann also auch nur sagen, ich bin auf jeden Fall bereit für eine Folge 2 in der Zukunft und habe mich hier super wohl gefühlt. Danke dir.
Perfekt, bis dahin. Ciao.
Ciao.